Das Thema, das ich mir heute gewählt habe, ist der Thron Gottes in der Offenbarung. Jesus. Ich meine, Offenbarung ist jetzt nicht gerade ein Thema, das man sich gern vornimmt. Und wenn, dann sind das so diese sicheren Dinge, die man so kennt. Drei Engelsbotschaft zum Beispiel. Und dann halt wieder Verweis auf Daniel. Das sind die Dinge, die man kennt. Ich bin einer, der geht immer gerne die Nebenwege. Der guckt mal, was guckt man sich denn nicht so an? Wo ich immer wieder dran hängen bleibe, das ist die Offenbarung, Kapitel 4 und 5. Was kommt denn da vor? Wie beginnt die Offenbarung? Das ist eine kurze Einleitung und dann geht es los mit den Gemeinden. Diese sieben Sendschreiben an die sieben Gemeinden. Und dann scheint es einen Schnitt zu geben und dann geht das richtig in die Offenbarung rein. Aber seltsamerweise, Kapitel 4 und 5 wird irgendwie überlesen. Das nimmt man dann selber als eine kleine Trittstufe und ist dann sofort in irgendwelchen Katastrophen drin mit Zornesschalen und Posaunen und ich weiß nicht was und verrennt sich und denkt, meine Güte, wo soll das denn hinführen? Ich verstehe nur Bahnhof. Und das ist ja auch das schwierige Thema und früher oder später hat man die Drei-Engels-Botschaft und bis dahin ist man dann schon nicht mehr ganz so fit und wach. Ich möchte jetzt mit euch einfach mal diese zwei Kapitel lesen. Das ist schon ein ordentliches Stück, aber ich denke, es lohnt sich. Also ich lese aus der Schlachterübersetzung. Kapitel 4, der Thron der göttlichen Majestät und die Anbetung Gottes im Himmel. Und es wäre gut, wenn ihr genau hinhört. Das ist wie ein Theaterstück von der Aufführung her, von der Präsentation. Nach diesem schaute ich und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel und die erste Stimme, die ich gleich einer Posaune mit mir reden gehört hatte, sprach, komm hier herauf und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Und sogleich war ich im Geist und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Und der darauf saß, war in seinem Aussehen einem Jaspis und einem Sardesstein gleich und ein Regenbogen war rings um den Thron. Der glich in seinem Aussehen einem Smaragd. Und rings um den Thron waren 24 Throne und auf den Thronen sah ich 24 Älteste sitzen, die mit weißen Kleidern bekleidet waren und auf ihren Häuptern goldene Kronen hatten. Und von dem Thron gingen Blitze und Donner und Stimmen aus und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Und vor dem Thron war ein gläsernes Meer, gleich Kristall, und in der Mitte des Thrones und rings um den Thron waren vier lebendige Wesen voller Augen, vorn und hinten. Und das erste lebendige Wesen glich einem Löwen, das zweite lebendige Wesen glich einem jungen Stier, das dritte lebendige Wesen, hatte ein Angesicht wie ein Mensch. Und das vierte lebendige Wesen glich einem fliegenden Adler. Und jedes einzelne von den vier lebendigen Wesen hatte sechs Flügel. Ringsherum und inwendig waren sie voller Augen und unaufhörlich rufen sie bei Tag und bei Nacht, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Gott, der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen, dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. So fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt, und beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sprechen, würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht. Denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Stopp, Kapitel 4 war das. Jetzt Kapitel 5. Das Lamm ist würdig, das versiegelte Buch zu öffnen. Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, innen und außen beschrieben, mit 7 Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der verkündete mit lauter Stimme, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde, vermochte, das Buch zu öffnen, noch hineinzublicken. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen und zu lesen, noch auch hineinzublicken. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine 7 Siegel zu brechen. Und ich sah, und siehe, in der Mitte des Thrones und der 4 lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten stand ein Lamm, wie geschlachtet. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen, welche die 7 Geister Gottes sind, die ausgesandt sind über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, fielen die 4 lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Und sie hatten jeder eine Harfe und eine goldene Schale voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott und wir werden herrschen auf Erden. Und ich sah und ich hörte eine Stimme von vielen Engeln rings um den Thron und um die lebendigen Wesen und die Ältesten. Und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000. Und die sprachen mit lauter Stimme, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist und was auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 4 lebendigen Wesen sprachen Amen. Und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also Offenbarung, man traut sich nicht so gerne ran. Ich mache das auch nicht so gerne. Und man muss aufpassen, dass man nicht bei jeder Zeile, die man versucht zu interpretieren, Fehler macht. Aber es hilft auch nichts, wenn man die Offenbarung außen vor lässt. Und wenn ich einen Text oft nicht verstehe, versuche ich ihn zu betonen, um zu gucken, was für einen Sinn ergibt das. Ich betone ihn mal so, ich betone ihn mal anders, mal gucken, wo das Gewicht dann hinfällt. Und plötzlich werden die Dinge plastisch, eben wie auf einer Theaterbühne. Und genau das haben wir hier. Das kann man sich vorstellen. Wenn man richtig aufgepasst hat, dann merkt man, dass hier eine Thronszene gezeigt wird, die richtig arrangiert ist. Da hat alles seinen Platz. Wie gesagt, ich kann es jetzt nicht an die Wand werfen, aber ich habe die Zettel dabei, die ich kopiert habe oder ausgedruckt habe. Ich habe da 10 Stück. Ich lasse da mal was durchgehen. Einen brauche ich selber. Ich weiß nicht, ob 10 reichen, vielleicht. Also, das, was ich jetzt gelesen habe, das habe ich mir selber versucht, mal irgendwie aufzuzeichnen, auf dem Computer. Das heißt, das, was ihr seht, ist nicht unbedingt eine autorisierte Geschichte, wo Theologen sagen würden, jawohl, das stimmt hundertprozentig. Ich habe gelesen und ich habe versucht, das grafisch umzusetzen. Guckt es euch erstmal in aller Ruhe an, kurz. Also kurz zur Erläuterung, das ist natürlich alles sehr vereinfacht dargestellt, das, was ihr seht. Am schwierigsten ist es vielleicht gerade mit diesen kleinen Kästchen. Da steht ja 24 Älteste und Throne, die habe ich auf vier Seiten verteilt. Das sieht ein bisschen kantig aus, die gehören also alle zusammen, das sind nicht nur die einzelnen Kästchen, die ihr rechts seht, sondern die stehen ja um den Thron rum. So, jetzt habt ihr es natürlich nicht. Das ist gut, wenn du es auch siehst, aber schwierig. Okay, gut. Kann ich beginnen kurz? Also, wir beginnen einfach mal mit einer Gliederung. Wir haben Kapitel 4 und wir haben Kapitel 5. Und die gehören zusammen, aber sie spielen gegeneinander. So, wir gliedern. Also in Kapitel 4, wir haben erstmal eine Einführung und die heißt: Ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Dieser Ausdruck ist ein Ausdruck der Ordnung. Diese Dinge haben so zu sein. Sie werden so folgen. Erstens, zweitens, drittens, viertens. Diese Ordnung existiert. So, und es beginnt damit, dass uns der Thron gezeigt wird. Das ist das Allererste. Der Thron und einer sitzt darauf. Der Name dieses einen wird nie genannt. Immer nur einer sitzt darauf. Dann wird sofort gezeigt, es sind 24 Throne von 24 Ältesten. Der Thron, die Throne, Mehrzahl. Die zwei, die gehören schon zusammen. Dann hören wir von Blitz, Donner, Stimmen und die sieben Geister Gottes. Das gehört zusammen. Dann hören wir etwas von einem gläsernen Meer und dann von den vier lebendigen Wesen. Das wird alles mal kurz eingeführt, zack, 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 zack. Das ist das, das ist das, das ist das. Und dann kommt plötzlich ein Einschub und dann wird es länger. Bei diesen vier lebendigen Wesen werden diese vier lebendigen Wesen vorgestellt. Dass man sie sich wirklich fast vorzustellen vermag, auch dann, wenn es für uns erstmal scheußliche Kreaturen sind, aber wir können plötzlich mit diesen Bildern etwas anfangen, arbeiten. Da wird also sehr genau beschrieben im Kapitel 4, nur bei diesen lebendigen Wesen. Die anderen, zack, 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 eingeführt. Die vier lebendigen Wesen werden ausführlicher dargestellt. Und dann als letzter Punkt haben wir ein Zusammenwirken der vier Wesen und der 24 Ältesten. Also, wir haben die Zusammengehörigkeit von Thron und Thronen, die eine Seite. Wir haben die Gliederung der Verbindung von außen nach innen, wenn ihr das nämlich jetzt auf diesem Papier nachvollzogen habt. Wir haben innen drin den Thron und außen haben wir die Throne. Und diese anderen Dinge, die spielen sich dazwischen ab und es geht von außen nach innen. Ich hoffe, es war jetzt nachvollziehbar, oder ist es, wenn ihr das seht? Und all diese Glieder, die jetzt genannt wurden, die wirken zusammen, sie wirken ineinander. Das heißt, wir sehen hier eine Ordnung. Es wurde schon am Anfang darauf hingewiesen, es wird eine Ordnung gezeigt. Und jetzt sehen wir etwas und wir stellen fest, da ist tatsächlich eine Ordnung dahinter. Das hat so zu sein. Und jetzt gucken wir uns mal Kapitel 5 an. Da beginnt es auch schon wieder mit dem Thron. Es beginnt immer mit dem Thron. Aber diesmal wird der Thronherr vorgestellt. Man geht genauer darauf ein, als wenn man kurz mit einer Kamera drauf zoomt. Und dieser Thronherr, der Inhaber des Thrones, hat ein Buch und dieses Buch hat Siegel. Es ist sehr, sehr genau herausgearbeitet. Und plötzlich taucht ein Engel auf. Und die Formulierung zeigt, es ist nicht irgendeiner, sondern ein hoch- oder höchstrangiger Engel. Im Thron oder beim Thron darf nicht jeder reden. Weder auf der Erde noch im Himmel. Man muss einen gewissen Rang haben, um dieses Recht überhaupt zu haben. Also dieser Engel, der spricht, der muss sehr hoch sein. Und dieser Engel stellt eine Frage. Und er fragt, wer ist denn befähigt, dieses Buch mit diesen Siegeln zu übernehmen? Moment. Merkt ihr was? Auf dem Thron sitzt doch schon einer. Und dieser, der auf dem Thron sitzt, der hat doch das Buch. Der kann doch dann die Siegel brechen. Wo ist das Problem? Das ist das Interessante. Das liest keiner. Und dieser Engel fragt also, wer ist denn würdig, dieses Buch mit den Siegeln zu nehmen und zu brechen? Also die Siegel werden sprachlich gesehen erbrochen, so nennt man das. Die werden nicht geöffnet oder kaputt gehauen, die werden erbrochen. Nur, dass ihr es versteht. Und dieser Engel kommt sehr schnell zu dem Ergebnis, niemand, wirklich niemand erreicht den Standard. Man muss einen Standard erfüllen, um an dieses Buch heranzukommen und in der Lage zu sein, diese Siegel zu erbrechen. Aber wieso wird diese Frage überhaupt gestellt? Und jetzt kommt beim Kapitel 5 der Einschub, wo es plötzlich ausführlicher wird. Jetzt wird das Mischwesen Löwe-Lamm eingeführt. Da wird vorgestellt, jemand, der ein Löwe ist. Aus dem Geschlecht David und. Und dann guckt der Betrachter hin und er sieht keinen Löwen, er sieht ein Lamm. Deswegen sage ich jetzt gerade Löwe-Lamm-Mischwesen. Also ich trete bei dem Ganzen, was wir wissen, einen Schritt zurück, formuliere es allgemeiner, dass vielleicht mal Dinge ganz neu gesehen werden. Also das Löwe-Lamm-Mischwesen wird vorgestellt, es wird richtig beschrieben. Ausführlich. Und dann geht es wieder weiter mit Dingen, die einfach mal eben kurz gezeigt werden. Die Übernahme des Buches durch das Lamm aus der Hand des Thronherrn. Der auf dem Thron sitzt, übergibt dem Lamm oder, das kommt nicht ganz gut raus aus dem Text, das Lamm geht zu diesem Thronherrn und nimmt dieses Buch. Und diese gesamte Formulierung hat etwas von einem Zepter. Und wer ein Zepter hat und auf einem Thron sitzt, ist der Herrscher. Wenn dieses Buch wie ein Zepter ist, dann übergibt ein Herrscher seine Herrschaft jemand anderem. Also, dieses Mischwesen, Löwe-Lamm, greift nach dem Buch, es wird ihm gegeben. Und in dem Moment, in dem das Löwe-Lamm-Wesen dieses Buch hat, unmittelbar im selben Augenblick geschieht die Huldigung. Die Huldigung des Hofstaates. Und zwar in der Reihenfolge erst die 4 lebendigen Wesen und dann die 24 Ältesten, die aber eine besondere Ausstattung haben. Sie sehen nicht mehr so aus wie im Kapitel 4. Sie haben sich etwas verändert. Und dann kommt die Erklärung der 24 Ältesten. Nochmal, Ein Engel tritt auf und fragt, wer ist würdig? Niemand ist würdig. Dann kommt dieses Löwe-Lamm-Wesen. Es streckt die Hand aus, es ist würdig, es nimmt. Die Huldigung geschieht und plötzlich sind es die 24 Ältesten, die die Erklärung abliefern, warum das so sein darf. Nicht der Herrscher. Nicht Löwe-Lamm. Auch nicht die vier Wesen, sondern die 24 Ältesten erklären. Und wem erklären sie? Dem Rest des Universums. Das heißt, die, die ihnen übergeordnet sind, die vier Wesen, Löwe, Lamm, der, der auf dem Thron sitzt, denen müssen sie nichts erklären. Sondern die, die ihnen nachgeordnet sind, denen müssen sie etwas erklären. Und genau das geschieht hier. Die Huldigung des Hofstaats und die Erklärung. Und nachdem diese Erklärung stattgefunden hat, warum Löwe, Lamm würdig ist, gibt es eine Bestätigung und eine Zustimmung von wem? Durch alle sie umgebenden Engel. Jetzt habt ihr auf der Grafik gesehen, dass die Engel den äußersten Rand bilden. In der Formulierung hier, bei Kapitel 5, durchdringen eigentlich die Engel alle Bereiche. Sie sind außen, sie sind um die Ältesten, sie sind um diese vier Wesen. Das sind also die dienstbaren Geister, die Gott dienen und wo jeder seinen Platz im Himmel hat und am Thron. Das heißt, sie sind die direkt den Ältesten Untergeordneten in der Schöpfungshierarchie. Denen wird diese Erklärung zuteil und sie stimmen zu. Und nach diesen sie umgebenden Engeln kommt die Bestätigung und die Zustimmung durch alle anderen Geschöpfe. Und zwar die Geschöpfe im Himmel, die Geschöpfe auf der Erde, die Geschöpfe unter der Erde, die Geschöpfe auf dem Meer und im Meer. Das ist schön fein säuberlich sortiert. Und nachdem die Bestätigung und die Zustimmung von diesen untergeordneten Gruppen, sage ich jetzt einfach mal neutral, stattgefunden hat, geschieht die Einsetzung. Und die Einsetzung geschieht durch die vier Gestalten mit dem Wort Amen. Amen heißt, so sei es. Und nach dieser Einsetzung findet die Anbetung durch die 24 Ältesten statt. Vorher wird nicht angebetet. Die Einsetzung muss erst kommen, die Intronisation. Also noch einmal im Kapitel 5. Ein Engel, der ein Geschöpf ist, stellt die Frage nach der Nachfolge der göttlichen Regentschaft. Ein Mensch, ein Geschöpf, kennt die Antwort. Nicht Gott, nicht Mensch, sondern das Mischwesen ist Überwinder. Die Übernahme der Herrschaft geschieht durch die Übernahme des Buches. Es gibt eine sofortige Bestätigung der Thronwürde. Die Huldigung und Bestätigung durch die Schöpfung folgt darauf. Und diesmal haben wir die umgekehrte Reihenfolge. Hatten wir vorher von außen nach innen, geschieht die Reihenfolge in Kapitel 5 von innen nach außen. Guckt es euch einfach nochmal auf dieser Grafik nochmal an. Und das Interessante ist, wenn in Kapitel 4 die Ordnung vorgegeben war, dann wird sie in Kapitel 5 erst entstehen müssen. Denn zwischendrin haben wir eine Art Vakanz. Wir haben jemanden, der auf dem Thron sitzt. Und gleichzeitig wird gefragt, wer ist denn würdig, diese Stelle einzunehmen. Theoretisch kann das jeder sein. Es wird uns nichts darüber erzählt, dass es plötzlich irgendwie Aufrufe gab, erst bitte diese Gruppe melden, dann diese, dann jene, dann solche. Nein, das wäre eine Reihenfolge, die gilt. Die Reihenfolge entsteht erst in Kapitel 5. Und am Ende von Kapitel 5 steht die Reihenfolge, steht die Ordnung. Und dann ist ja das Lamm auch intronisiert. Das heißt, die Übergabe hat stattgefunden. Die Geschichte des Universums geht weiter. Das, was sonst auch noch auffällt, nach wie vor noch einmal, die Einführung, was nach diesem geschehen muss, Reihenfolgen. Kapitel 4 und Kapitel 5 beginnen beide mit dem Thron. Der Thron ist das Zentrum, der Thron ist das, worum sich alles dreht. Kapitel 4 hebt die vier lebendigen Wesen hervor und Kapitel 5 hebt das Löwe-Lamm-Wesen hervor. Kapitel 4 wirkt von außen nach innen und Kapitel 5 von innen nach außen. In Kapitel 4 ist eine Ordnung gegeben, in Kapitel 5 ist sie erst im Entstehen. Interessant ist auch, bis auf den Thronanwärter sind alle anderen schon eingesetzt. Ist euch das aufgefallen? Gleich am Anfang hören wir von den 24 Ältesten, sie haben Throne, sie haben weiße Kleidung und sie haben Kronen. Sie haben sie schon. Sie bekommen sie nicht erst, nachdem der Thronanwärter eingesetzt ist. Sie haben sie zuvor bekommen. Und er ist der Letzte, der seinen Platz erhält. Wenn man sich das so ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt, dann denkt man sich, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Aber in einer anderen Angelegenheit. Bei einem Schiffbruch. Der Kapitän geht als Letzter vom Schiff. So. Das heißt, der Kapitän sorgt dafür, dass alles ordnungsgemäß abläuft. Er ist die Verkörperung der Ordnung. Auch dann, wenn zwischendrin Panik auf dem Schiff herrscht. Er ist die Ansprechperson. Er muss diese ganze Gruppe auf dem Schiff retten. Und dann ist er der Letzte, der von Bord geht. Das heißt, er hat das volle Risiko. Wenn er es nicht schafft, seinen Job richtig zu erledigen, dann geht er mit dem Schiff unter. Und das übertragen wir jetzt plötzlich mal auf ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Ein uraltes Bild. Und auch hier haben wir den Kapitän, der als Letzter von Bord geht, von einem sinkenden Schiff, diese Welt. Und das ist Jesus. Und er hat uns zuerst die Kronen gegeben und er ist der Letzte, der sie erhält. Und das Interessante ist auch, nicht der Thron und die Throne stimmen sich ab, sondern die vier lebendigen Wesen und die Throne stimmen sich zum Thron hin ab. Eigentlich auch interessant. Wir würden ja sagen, was weiß ich, der König zum König, der Bauarbeiter zum Bauarbeiter und so weiter und so fort. Aber hier sind es nicht Thron und Throne, sondern zwischen dem Thron und den Thronen haben wir die vier Gestalten. Sie sind das Scharnier, sie sind das Verbindungselement, ohne die geht es nicht. Was können wir von den 24 Ältesten nochmal sagen in Kapitel 4? 24 Throne, weiße Kleider und Kronen, das sind die Bilder der Reinheit und der Herrschaft. Und sie fallen nieder, Zitat, vor dem, der auf dem Thron sitzt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der sitzt da, der kann da sitzen bleiben. Von Ewigkeit zu Ewigkeit, das ist eine sichere Herrschaft. Und diese Ältesten, sie beten an und sie legen ihre Kronen zu seinen Füßen. Wortwörtlich heißt es, sie werfen ihre Kronen zu seinen Füßen. Wenn ich eine Krone ablege, dann ist das meine Krone, dann ist sie mir etwas wert, dann ist sie wertvoll, habe ich mir errungen. Die werfe ich bestimmt nicht. Wenn ich sie aber werfe, dann aus einem Übermut und Überreichtum heraus. Ich musste mir das jetzt nicht hart verdienen und das ist meins, worauf ich einen Anspruch habe, sondern es ist mir gegeben, geschenkt worden. Es ist ein unbeschreibliches Geschenk. Und zwar von dem, dem ich die Krone entgegenwerfe. vor lauter Freude, Anteilnahme, Fürsorge. Das ist von mir, von euch? Ah, okay, gut. Ist doch meins. Oh, danke. Sorry. Jetzt bin ich gerade rausgekommen. Moment. Genau. Das heißt, die Abgabe der Krone ist an sich ein Unterwerfungssignal. Aber wenn sie geworfen wird und angebetet wird, dann ist das ein Freudensignal. Ich unterwerfe mich gerne. Ich freue mich darauf, mich zu unterwerfen. Etwas, was wir in dieser Welt mit Sicherheit nicht kennen. In Kapitel 5, wie tauchen da diese 24 Ältesten auf? Sie fallen vor dem nieder, der das Buch nimmt. Sie fallen also nicht vor dem Throninhaber nieder, sondern vor dem, der das Buch nimmt, der das Zepter in die Hand nimmt. Man müsste ja eigentlich fragen, was ist denn das für eine Loyalität? Aber zuvor gab es einen Engel, der ganz neutral gefragt hat, wer ist würdig zu nehmen. Das heißt, es ist eine Fragestellung, die auf einer ganz anderen Ebene stattgefunden hat, die nichts mit den Ältesten zu tun hat, nichts direkt mit den Engeln zu tun hat, nichts mit den Geschöpfen zu tun hat. Das ist eine Entscheidung, die sehr viel weiter oben stattgefunden hat. Und deswegen kann man den Ältesten auch keinen Vorwurf machen, dass man sagt, erst verehrt ihr den und dann kommt ein neuer, dann nimmt er den. Wer kommt als nächstes? Nein, auf dieser Ebene ist es nicht zu sehen. Vor allen Dingen, sie haben jetzt, ich habe es vorhin schon angedeutet, andere Kleidung an. Oder nicht ganz andere Kleidung. Ich denke, die weiße Kleidung haben sie nach wie vor. Aber sie haben eine Harfe. Und sie haben eine goldene Schale voll Räucherwerk. Das muss man sich einfach mal vorstellen, wie so jemand aussieht, wenn er das hat. Wenn ein neuer Papst eingeführt wird oder wenn einer von diesen europäischen Monarchen plötzlich seine Intronisation hat und man sich die ganzen Gäste und Ehrengäste vorstellt, dann treten die im Regelfall nicht im Anzug auf. Sie treten zum Beispiel in einer Gala-Uniform auf. Etwas, was ihren Rang, ihre Würde ausdrückt. Etwas, was für sie ganz persönlich steht. Wir stellen uns zum Beispiel als Europäer einen König vor, dass er einen Hermelinmantel hat, der rot besetzt ist und eine goldene Krone mit Zacken hat oder so ähnlich. In Afrika kann das ganz anders sein. Ein weites, bauschiges Gewand, sehr bunt, sehr dezent vielleicht aber auch, und gleichzeitig eine Kappe. Für einen Europäer wäre das billig. Was ist das? Für denjenigen, der aber Insider ist, der Bescheid weiß, weiß er ganz genau, das ist ein gekröntes Oberhaupt. Vor dem hast du Respekt zu haben. Es interessiert nicht, ob das mein Stil ist, was ich da sehe. Es interessiert, dass ich erkenne, wer da steht. Welchen Wert, welche Würde diese Person hat. Und genau hier sind wir wieder bei diesen Ältesten. Es geht nicht darum, dass wir sagen, ich will aber in der Ewigkeit keine Harfe in der Hand halten, weil ich damit nichts anfangen kann. Das ist immer das gängige Bild und Klischee. Oder das mit diesem, was hatten wir noch? Moment. Die Schale voll Räucherwerk. Meine Güte, ich will nicht mit dem Aschenbecher durch die Gegend laufen. Das sind die Bilder, die sich einem einfach aufdrängen, wenn man die Dinge oberflächlich liest und wir sind einfach Menschen des 21. Jahrhunderts. Wir denken nicht tiefer, wir denken nicht nach. Und jetzt schließt sich ein bisschen auf, wenn wir lesen, dass diese Schale für Räucherwerk die Gebete der Heiligen sind. Das haben wir irgendwo schon mal in der Offenbarung und da ist es der komplette Altar. Und unter diesem Altar, das sind die Märtyrer. Und die fragen, wie lange noch? Und die ganzen Gebete dieser Märtyrer, dieses Leiden steigt in einem Rauch vor Gott auf. Das heißt, dieses Räucherwerk steht für eine Botschaft. Und ihr kennt vielleicht den Satz, ich glaube aus Römer, ist der Botschafter an Christi Stadt. Wenn man das lateinisch spricht, dann ist das Corpus Consulare Christi, CCC. Corpus Consulare, das kennt man immer noch in der Diplomatenwelt. Das ist eigentlich das Kürzel für ein Diplomatenauto beim Kennzeichen. Wenn irgendwo hinten CC steht, dann wisst ihr genau, der darf mit 200 durch die Fußgängerzone brettern, der wird nicht angehalten. Das ist exterritoriales Gebiet, der darf sich alles erlauben. CC ist ein Botschafter. Den kann man nicht greifen. Er steht für ein fremdes Staatsoberhaupt. So, jetzt ist es natürlich schön. Wir haben keine zwei Cs, wir haben drei Cs. CCC, Corpus Consulare Christi. Wir sind Botschafter an Christi-Stadt. Wir vertreten ein Reich. Wir vertreten das Himmelreich. Das ist unsere Aufgabe, das ist unsere Position. Und wir haben jetzt noch was von einer Harfe gesehen. Ja, irgendwo kommt, glaube ich, auch das Bild, dass diese Ältesten in die Harfe greifen und dass sie auch ein Lied singen. Nur, wir haben es vorher auch gesehen, es wird von einem Lied gesprochen. Dieses Lied ist aber eine Erklärung zur Begründung der Inthronisation des Lammes. Das hat mit Singen nicht wirklich etwas zu tun. In diesem Fall. Hier ist Singen eine Botschaft. Hier ist Singen ein Lied, das eine Identität weitergibt. Ich bin Zeuge von etwas geworden. Ich bin Anteilnehmer von etwas und ich stehe für die Botschaft. Ich bin auch diese Botschaft. Wir haben es hier also auch mit einer Hoffähigkeit zu tun. Das ist auch ein Begriff, der kommt in der Aristokratie vor. Hoffähigkeit heißt, ein Adeliger hält Hof. Er ist so reich, dass er die ganzen Adeligen seines Reiches anzieht. Diese Adeligen muss er hier irgendwo unterbringen. Bestes Beispiel, Ludwig XIV. Und Versailles. Das größte Schloss, das man sich so denken kann. Wer schon mal da war, ich war mal da. Es ist schon nicht mehr gemütlich, dort Herrscher zu sein. Das Ding ist riesig. Das ist wirklich ein Hof. Und was für ein Hof? Und welch eine Hofhaltung? Ich habe euch mal irgendwann Barockmusik vorgespielt. Mit majestätischer Musik. Sie passt. In diesem Fall passt sie exzellent. Und sie drückt aus, was ein Hof eigentlich ist. Und somit kann nicht jeder bei Hofe erscheinen. Keiner, der Schuhmacher ist oder der Bauer ist oder der gerade als Jäger aus dem Wald kommt. Es darf nicht mal jeder Adelige bei Hofe erscheinen, weil der Hof derart groß ist, dass es so viele Adelige gibt, da wäre ja der Herrscher voll überfordert, also staffelt er die Ränge der Adeligen. Nur die Höchsten der Höchsten der Höchsten, die haben einen Zutritt. Und auch die, die nachgeordnet sind, sogar nur das, naja, das Dienstpersonal, auch sie müssen in einer gewissen Weise hoffähig sein. Sie müssen einen Stil erlernen, sonst ist ihr Platz draußen. Sie haben nichts bei Hof verloren. Es gibt also den Begriff der Etikette. Und Etikette lernt man nicht mal eben in einem Crashkurs zum Wochenendseminar. Das geht nicht. Entweder man zieht es mit der Pike auf, man saugt es auf. Warum? Weil man beim Adel zum Uradel dazugehört, weil man nie etwas anderes kennengelernt hat. Man wächst damit auf und die ersten Worte sind dann nicht Mama, sondern König oder so. Versteht ihr, was ich meine? Und diejenigen, die hineinwachsen, wissen, sie brauchen Zeit. Sie müssen dieses Denken lernen. Sie müssen die Hierarchien kennen. Sie müssen wissen, was zu tun richtig ist und was zu tun absolut falsch ist, unmöglich. Denn das entscheidet über meinen eigenen Rang, das entscheidet über mein Fortkommen, das entscheidet darüber, ob mich der König nur einmal und nie wieder hört oder ob er mich häufiger hören möchte. Es ist wichtig, das zu kennen. Und wir als Christen lesen die Bibel und hören hier von der Inthronisation eines Herrschers, des Herrschers des Universums. Und auch er hat seine Etikette und auch wir lernen sie. Und wo lernen wir sie? Wenn wir es lernen, hier auf der Erde. Das ist der Sinn von Raum und Zeit, wie wir es jetzt haben. Und deswegen ist es auch aus paulinischer Sicht nicht so sehr wichtig, was uns widerfährt, was uns passiert, oder ob wir Erfolg in dieser Welt haben, das interessiert überhaupt nicht. Sondern was wir gelernt haben, aus der Perspektive Gottes wahrzunehmen und aus seiner Perspektive zu bewerten und zu übernehmen. Je mehr wir das können, desto eher beherrschen wir die Etikette. Und desto eher haben wir auch den Respekt. Sie singen ein neues Lied. Sie bezeugen die Rechtmäßigkeit der Herrschaft. Und dadurch geben sie aber auch bekannt, was ihre eigene neue Stellung ist. Das schwingt auch mit. Ihre Stellung vor Gott und auf der Erde. Vor Gott sind sie Priester. Und die Erde werden sie beherrschen. Und ich denke, das sind sehr, sehr fassbare Dinge. Das ist kein Geschwurbel, das irgendwo da draußen ist. Wie ein schöner Orden. Sieht schön aus, aber ich kann nichts damit machen. Nein, das sind wirklich greifbare Dinge. Das sind diejenigen, die dem zuteil werden, der durchhält. Der lernt, der begriffen hat. Jetzt haben wir aber natürlich Kapitel 4 und 5 einiges gelesen. Jetzt haben wir schön die Sortierung gemacht, aber wir haben so ein paar Begriffe, über die sind wir gestolpert. Das erste, wo man stolpert, das sind diese vier lebendigen Wesen. Sie sind wichtig. Überall stehen die anscheinend im Weg rum. Man kommt nicht um sie drum rum. Was wollen die eigentlich? Was sollen die? Und jetzt im Kapitel 4 werden sie genauer beschrieben. Jeder stürzt sich drauf und sagt, was sind das für Wesen? Ich will das wissen. Und jeder, der es liest, ist erstmal abgestoßen und sagt, das sind ja Monsterkreaturen. Das will ich überhaupt nicht sehen. Ich will so jemanden im Himmel gar nicht begegnen, oder? Weil sie sehen sehr seltsam aus und sie haben dann auch noch überall Augen, innen und außen und gucken und das muss ja scheußlich aussehen. Lassen wir das mit den Augen mal außen vor, sondern nur die Kreaturen. Wenn wir diese Kreaturen betrachten, dann müsste uns, wenn wir noch ein bisschen Blick in die Vergangenheit haben, die jüngere Kirchengeschichte, da wusste man das noch, heute weiß man gar nichts mehr, dann müssten einem diese Bilder klar werden. Wer oder was diese Kreaturen darstellen? Fällt irgendwem was auf? Wir haben es vom Adler, wir haben es vom Stier, da hinten sehe ich eine Hand.
Das sind die Sündenböcke für die vier Evangelisten.
Sehr gut, wunderbar. Genau das ist der Fall. In der gesamten Kirchengeschichte wusste man das einfach. Das war kein Rätsel, das war offenbar für die Leute. Matthäus wird als Mensch dargestellt, meist geflügelt dargestellt und hat somit eine Ähnlichkeit mit einem Engel. Er wird hier ja auch mit 6 Flügeln dargestellt. Ich muss jetzt nur gerade überlegen, wo das mit den 6 Flügeln war. Helft mir mal. Ich glaube, das waren die Engel auf dem Deckel der Bundeslade. Kann das sein? Zumindest sind es die Engel, die vor dem Thron stehen, vor dem Thron Gottes. Mit 2 Flügeln haben sie ihre Beine abgedeckt, mit 2 das Angesicht und mit 2 sind sie geflogen. Ungefähr so. Und es ist dasselbe Bild, das hier für Matthäus gebraucht wird oder für eines dieser 4 Wesen. Markus wird als Löwe dargestellt. Lukas als Stier und Johannes als Adler. Und prompt haben wir genau diese Gestalten hier in der Offenbarung. Das heißt, diese 4 Wesen, das sind keine absurden Kreaturen, sondern sie stellen die Evangelien dar. Zwischen dem Thron und den 24 Ältesten sind die Evangelien und sie sind die Drehscheibe. Und sie teilen zu, sie bestätigen, sie vermitteln. Sie stehen für etwas. So, und jetzt diese Formulierung voller Augen vorn und hinten. Naja, wir kennen das vielleicht mit weniger Augen. Wir kennen den Satz, ein Auge ist, das alles sieht. Und genau dafür stehen diese Augen. Diese Augen gucken nach außen und sie gucken nach innen. Diesen Augen entgeht nichts. Das, was um sie herum ist, diese Außenwelt, und was in diesen Wesen selber vor sich geht. Diese Wesen sind zutiefst ehrlich mit sich selbst.
Aber jetzt habe ich die Frage, da waren die Evangelisten noch nicht da, im Alten Testament sind sie ja genauso.
Genau. Als in Hesekiel kommen sie vor. Ehrlich gesagt, Hesekiel ist ein Buch, an dem ich persönlich noch scheitere. Ich erkenne genau diese Figuren auch wieder. Auch bei der Bibelarbeit habe ich mir den Hesekiel vorgenommen. Ich habe mir ein paar Zähne ausgebissen, war zwischendrin beim Zahnarzt. Jetzt sieht es wieder gut aus. Hesekiel ist schwierig, weil es nicht nur seltsame Wesen sind, sondern es sind Räder, die in die Räder greifen. Und wo ein Rad hin will, da will auch das andere hin. Es ist sehr schwierig, das jetzt auf die Evangelien umzubiegen, ohne dem Ganzen Gewalt anzutun. Und es sieht sehr mechanisch aus.
Die Gefahr ist halt, ja. Dass man jetzt katholische Glaube übernimmt in diese Sache.
Ich habe keine Ahnung, wie die Katholiken da ticken. Da müsstest du mir dann helfen hinterher.
Ja, denn das hat ganz andere Sinn. Also überschreitet den Schiebein darauf auch über die Räder.
Aha, okay. Siehst du, da habe ich nämlich dann noch was zu lernen. Deswegen, wie gesagt, die Dinge, die ich vertrete, sind nicht in Stein gemeißelt. Die sind nicht eisenhart. Ich bin selber noch der Lernende. Ich habe halt was entdeckt und ich denke, Menschenskinder, erzähl das mal der Gemeinde. Da stolpern wir immer wieder drüber. Oder nee, wir stolpern nicht mal. Wir sehen es nicht. Wir gehen drüber weg. Also, die vier lebendigen Wesen, sie kommen nur, du hast es gesagt, in Hesekiel und in der Offenbarung vor. Hesekiel übrigens wurde als Wächter berufen. Egal, worüber er schreibt, sein Amt ist das Amt des Wächters. Und eigentlich tun die Evangelien nichts anderes. Und diese vier Wesen, die vor dem Thron stehen, die Evangelien sind, tun auch nichts anderes. Sie bestätigen oder sie verneinen. Sie haben ein Wächteramt. Mit Augen, die alles nach außen und nach innen sehen. Augen, die nicht korrumpierbar sind, die nicht bestechlich sind. So, und jetzt haben wir noch das mit dem Buch. Das ist auch eine ganz interessante Geschichte. Das Buch, das das Zepter ist. Es ist innen und außen beschrieben. Da haben wir es doch schon wieder. Vorher hatten wir die Augen, die innen und außen sind, und jetzt haben wir ein Buch, das innen und außen beschrieben ist. Das ist also eine Schrift, also so wie die Augen alles sehen, ist das eine Schrift, bei der alles gilt. Da sollten wir jetzt mal innehalten. Eine Schrift, die gilt, die immer gilt, die unumstößlich ist. Wo haben wir das denn? Bitte? Und wenn du es noch mehr rausfilterst, was ist es da? Der ewige Kampf zwischen Alten und Neuen Testament, wo reiten die Leute drauf rum? Na? Die zwei Tafeln, wie heißen die denn? Die 10 Gebote. Wir haben nämlich da zwei schöne Bibelstellen. Also einmal Offenbarung 5,1, das hatten wir vorhin gelesen. Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch innen und außen beschrieben, mit 7 Siegeln versiegelt. So. Und jetzt gucken wir aber mal zurück, 2. Mose 32, 15. Mose aber wandte sich um und stieg vom Berg hinab, die zwei Tafeln des Zeugnisses in seine Hand. Diese waren auf beiden Seiten beschrieben, vorn und hinten waren sie beschrieben. Also ich habe im Internet den Bibelserver oder Bible-Server, ich weiß nicht genau, wie er jetzt heißt. Und da kann man dann ruckzuck wirklich Stichworte eingeben und alles durchsuchen, die gesamte Bibel durch. Ich habe keine weitere Stelle gefunden außer dieser. Deswegen liegt für mich nahe, dass dieses Buch mit den 7 Siegeln nichts anderes ist als das Buch des Gesetzes, weil es dieselbe Formulierung ist. Jetzt können wir vielleicht endlich mal mit diesem Buch was anfangen. Innen und außen, vorn und hinten bezeichnen also eine göttliche Vollkommenheit ohne Deckungslücke. Da geht nichts dazwischen, kein Blatt Papier, nichts. Das Ding ist wirklich wasserdicht. Was haben wir denn sonst noch? Wir haben Blitze und Donner und Stimmen. Und 7 Geister Gottes. Das haben wir auch noch. 7 ist die Zahl der Vollkommenheit. Und die Geräusche, das sind Geräusche, die die Gegenwart und Allmacht Gottes zeigen. Also anders kann man das kaum beschreiben. Wir haben den Psalm 77, 19, der drückt das sehr klar aus. als dich, oh Gott, die Wasser sahen, als dich die Wasser sahen, da brausten sie, ja, das Meer wurde aufgeregt. Die Wolken gossen Wasser aus, es donnerte im Gewölk und deine Pfeile fuhren daher. Deine Donnerstimme erschallte im Wirbelwind, Blitze erhellten den Erdkreis, die Erde erbebte und zitterte. Es klingt bedrohlich. Es ist auch bedrohlich, nicht weil Gott eine solche Persönlichkeit ist, sondern weil es einfach seine Größe ausdrückt, seine schiere Macht, einfach, dass es ihn gibt. Und jetzt haben wir noch das gläserne Meer. Also ich habe versucht, wirklich nur in die Bibel zu gucken und nirgendwo sonst, ob ich dazu etwas finde. Und das Interessante war an dieser Stelle jetzt gläsernes Meer und Kristall. Das passt zusammen. Also Offenbarung 4,6 hatten wir gelesen, da steht, und vor dem Thron war ein gläsernes Meer gleich Kristall. In Hesekiel 1,22 lesen wir, und über den Häuptern des lebendigen Wesens befand sich etwas, das einer Himmelsausdehnung glich, wie der Anblick eines Kristalls, ehrfurchterregend, ausgebreitet oben über ihren Häuptern. Das muss ein riesiges Bild sein. Das ist, anders kann man das nicht beschreiben. Gucken wir mal in die Schöpfungsgeschichte. 1. Mose 1,6, der zweite Tag. Und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser, die bilde eine Scheidung zwischen den Wassern. Und Gott machte die Ausdehnung und schied das Wasser unter der Ausdehnung von dem Wasser über der Ausdehnung. Und es geschah so. Und Gott nannte die Ausdehnung Himmel. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der zweite Tag. Da setzt sich langsam so ein Bild zusammen. Es ist seltsam, was da ist. Offenbarung 22,1. Und er zeigte mir einen reinen Strom von Wasser, des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes. Wir hatten schon vorher eine Ausdehnung, das kommt vor, Wasser kommt vor, Kristall, das ergänzt sich immer wieder. Offenbarung 15,2 als letzte Stelle. Und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer mit Feuer vermischt. Und die, welche als Überwinder hervorgegangen waren, über das Tier und über sein Bild und über sein Mahlzeichen, über die Zahl seines Namens, standen an dem gläsernen Meer und hatten Harfen Gottes. Das ist die letzte Bibelstelle, die ich euch gebe. Das ist ein sehr interessantes, sehr schönes, aber auch sehr scharf gezeichnetes Bild. Das gläserne Meer. Wasser des ewigen Lebens, der Strom des ewigen Lebens, diese Ausdehnung über dem Himmel, was ist das für ein Bild, das uns da gezeigt wird? Aber hier am Ende haben wir nur ein einziges Mal, dass dieses Wasser irgendwie mit Feuer vermischt ist. Ich habe hier schon mal eine Predigt zum Thema Feuer und Wasser gehalten. Vielleicht habt ihr die noch so ein bisschen im Kopf. Wasser ist immer am Anfang der Schöpfung und das Feuer ist immer am Ende. Und dort, wo Schöpfung beginnt, beginnt es immer mit Wasser. Feuer ist immer dort, wo Gott begegnet. Es gehört zu Gott. Es ist wie eine Bugwelle, die mit ihm zu tun hat. Und gefährlich ist dieses Feuer für diejenigen, die aus der Schöpfungsordnung herausgefallen sind. Mehr habe ich euch heute nicht. Es ist eine Entdeckung, die ich einfach gemacht habe, dass ich mir sagte, jetzt guck dir das Ding einfach mal an, was steht denn da? Und man braucht keine besondere Begabung. Ein PC hat heute jeder, fast jeder, die Älteren vielleicht weniger, aber die Älteren, die haben dafür manchmal die besseren Bibeln. Bibeln, bei denen Fußnoten und Erklärungen mitgegeben sind, einfach sich dem Ding mal aussetzen und blättern. Und die anderen mit dem PC und dem Internet den Bible-Server oder Bibelserver einfach mal eingeben und einfach diese ganzen Dinge mal eingeben und klicken und sagen, was steht denn dazu? Und es gibt Begriffe, da stehen 500 Bibelstellen dazu vielleicht. Andere Begriffe, die gibt es vielleicht zweimal. Und dann wird es interessant. Und dann habt ihr vielleicht ein bisschen Blut geleckt und dann macht Spaß. Dann macht die Bibel Spaß und ihr erkennt etwas. Und dann wird die Bibel dreidimensional, dann wird sie lebendig. Und dann fragt ihr euch Gott, hast du noch mehr? Hast du noch mehr? Und wenn euch das mal so packt, dann seid ihr auch ganz anders unterwegs, wenn ihr mal rausgeht und den Leuten von Gott erzählt. Dann könnt ihr denen ganz locker entgegengrinsen und sagen, das, was du von der Kirche, vom Glauben weißt, ist Pipifax. Vergiss es. Die letzten 50 Generationen, die haben eigentlich nur Mist erzählt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, Punkt. Ja, natürlich, das kommt vor, aber das ist bei Leibe nicht alles. Mehr habe ich jetzt nicht. Und ich merke, jetzt werdet ihr müde, es war anstrengend, aber ihr habt gut aufgepasst. Gott segne euch. Halleluja, Amen.